Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Jetzt ist die Berliner Journalistin und Autorin Unda Hörner bei mir. Sehr populär sind in den letzten Jahren Bücher von ihr geworden, in denen sie zeitgeschichtlich interessante Frauen porträtiert hat. Ihre Schicksale in den Schicksalsjahren 1919, 1929 und 1939. Und im letzten dritten Buch gab es schon eine Episode über Erika Mann. Ja, und jetzt hat Unda Hörner der berühmten Tochter von Thomas Mann ein eigenes Buch gewidmet, Solange es eine Heimat gibt. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Hörner.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Man wird Bücher über uns schreiben, über jeden Einzelnen von uns. Das hat Klaus Mann schon früh geweissagt, im Bewusstsein so dieses kulturellen Gewichts dieser gesamten Schriftstellerfamilie Mann. Und ja, und er hat recht behalten, man kaum zu überblicken ist die Fülle des Geschriebenen an Biografien, Monographien. Woher haben Sie, Frau Hörner, ja, den Wagemut, sich hier einzureihen? Was war Ihre Idee zu Erika Mann?
Ja, Wagemut, Sie sagen es. Denn gerade Erika Mann ist ja ganz schwierig, weil sie nichts von sich wirklich preisgibt. Also sie hat mal eine Autobiografie angefangen mit dem Titel Ausgerechnet ich. Und wenn man da ein paar Seiten liest, dann merkt man, sie gleitet da ganz schnell wieder ab ins Politische, ins Allgemeine. Also sie gibt ganz wenig von sich preis. Und dann dachte ich, naja, über sie speziell gibt es im Grunde wenig. Also immer nur im Kontext mit den Geschwistern, mit dem großen Freundeskreis 20er Jahre. Und die Art, mich ihr zu nähern und vielleicht auch ein bisschen wirklich auf die Schliche zu kommen, war dann eben die Form, die ich gewählt habe. Also kein reines Sachbuch, sondern eben auch dialogisch aufgelöste Szenen, in denen man sich so ein bisschen in sie einfühlen kann. Und wie ich jetzt immer wieder höre, ist mir das offensichtlich gelungen, was mich freut.
Auf die Form kommen wir noch, aber wie es der hübsche Zufall will, Frau Hörner, waren Sie auf den Tag vor 2 Jahren, am 3. April 2022, bei uns zu Gast mit eben diesem Buch 1939, Frauen im Exil. Und ich habe Sie damals flapsig gefragt, na, das nächste muss ja 1949 spielen. Und tatsächlich setzt Ihr Buch nun im Jahr 1949 ein, im Mai. Thomas Mann-Fans, die sagen jetzt, ah ja, die erste Deutschlandreise nach dem Krieg, spektakulär, Goethe-Vortrag in West und Ost, aber da war noch was anderes, nämlich richtig familientragisches, ein Telegramm kommt an, was steht drin?
Ja, also Erika ist mit ihren Eltern in Stockholm ausgerechnet an dem Ort, 10 Jahre nachdem Thomas Mann da, nein, 20 Jahre nachdem Thomas Mann da den Nobelpreis bekommen hat und 10 Jahre, nachdem man da vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erfahren hat. Also Stockholm, so ein richtiger Schicksalsort. Und am 21. Mai ereilt die Familie nun die Nachricht vom Tod Klaus Manns. Der hat sich in Cannes, das ist die große Rätselfrage dann in den Stunden, die folgen, hat er sich das Leben genommen oder war das jetzt ein tragischer Zufall? Ja? Und das ist für Erika, die ihren Bruder ja abgöttisch liebt. Also beide verbindet ja so eine ganz starke Liebe, diese beiden Geschwister. Und für sie ist das natürlich die größte Tragödie ihres Lebens.
Ich meine, von diesen 6 Thomas-Mann-Kindern wurden gerade diese 2 Ältesten schon früh zu Berühmtheiten. Ne? Die Mann-Twins, die Zwillinge wurden sie in englischen und amerikanischen Zeitungen genannt, schon in den 1920er Jahren. Wie kam das eigentlich, dass die beiden so früh schon so Celebrities wurden?
Ja, Erika Jahrgang 1905, Klaus ein Jahr später geboren, beide im November. Und ich glaube, sie waren so im Vollbewusstsein dessen, dass sie die Kinder des berühmten Schriftstellers sind, Thomas Mann. Und haben sehr früh, denke ich, auch so ihren Ort gesucht in dieser Familie. Und zwar, um nicht im Schatten dieses Vaters zu stehen. Also es ist ganz viel Pose, ganz viel Selbstinszenierung und deshalb ist es vielleicht auch so schwierig, sich gerade Erika zu nähern, weil eben diese Inszenierung immer vor allem steht. Und das haben die beiden sehr gut beherrscht und haben auch Theater gespielt zusammen zum Beispiel und sich inszeniert ebenso als Zwillinge auch.
Und für Klaus war ja immer die Frage, ich meine, sag mal als Thomas-Mann-Kind, ich will Schriftsteller werden. Ja. Die Tragödie der Söhne. Ich meine, Sie legen Ihre Erzählung nun, wie gesagt, sehr literarisch an. Sie haben schon ein bisschen erzählt, Frau Hörner. Also man schlüpft förmlich in den Kopf dieser Erika, ne, ihres Temperaments auch. Sie war ja ein richtiger Brausekopf, ne? So, wenn das Erikind zornig wurde, da ist auch der alte Herr, der Thomas Mann, in sein Arbeitszimmer geflüchtet. Wie war das für Sie, sich in dieses Naturell hineinzuversetzen?
Ach, ich bin auch im November geboren.
Ach so, sternzeichenmäßig oder so?
Nein, ich bin nicht so astrologiegläubig, aber nein, es war irgendwie doch, eben wie gesagt, durch die Form, die ich gewählt habe, war es dann doch irgendwie ganz, lag es so ein bisschen auf der Hand, ja.
Und was dadurch sehr deutlich wird, ist so an historischen Markscheiden. Ich meine, es war ganz entscheidend, waren Erika und Klaus ja für Thomas Manns Haltung im Exil. Er hat lange gezögert, sich öffentlich gegen die Nazis zu positionieren. Zufällig war er im Januar 1933 im Ausland. Und wenn ihn die ältesten Kinder nicht beschworen hätten, bleib bloß weg, komm bloß nicht zurück nach Deutschland, nach München, dann wäre diese Literaturgeschichte wohl ganz anders verlaufen. Und jetzt so in Ihrem Buch habe ich so den Eindruck gehabt, dass Erika eigentlich die war, die wirklich wusste, was die Glocke geschlagen hatte.
Ja, also sie war einfach pragmatisch und realistisch und hat sich keine Illusionen gemacht und hat ihn dann 1936 im Grunde genommen auch nochmal gerettet. Also nicht nur 1933, dass sie gesagt hat, Mensch, also bleib bloß dem Lande fern, also Deutschland, sondern auch 36, wo er dann endlich klare Positionen bezieht zu Nazi-Deutschland und sich davon abgrenzt. Und das, vorher laviert er so rum, weil er immer noch denkt, er sei so der literarische Leuchtturm und es wird doch eine deutsche Leserschaft geben, die mir die Treue hält. Und Erika ist ganz knallhart und sagt, nee, da ist nichts mehr. Ja.
Also sie schreibt eben Briefe und in einem Brief, also den kannte ich wirklich gar nicht, das ist so dramatisch, dass sie praktisch wirklich sagt, also
ich kündige die
Tochterschaft auf fast, also das geht wirklich zu Herzen und der Thomas, der alte Herr, ist völlig
er ist vom Donner gerührt.
Vom Donner gerührt, genau.
Berät sich mit seiner Frau und er muss dann am Ende zugeben, Erika hat wieder mal recht.
Ich meine, Sie zeigen Ihrem Buch nun auch, und das habe ich auch noch nirgends so intensiv wahrgenommen, wie bedeutsam Erika Mann dann aber auch als Publizistin, als Schriftstellerin wurde im Exil, Vortragsreisen durch die gesamte USA, ein Auftritt vor 23.000 Menschen im New Yorker Madison Square Garden im März 37. Diese Rolle und ihren Rang auch so in der ganzen Exilanten-Prominenz zu würdigen, das war Ihnen, glaube ich, wichtig. Ist Ihnen das auch, hat Sie das auch überrascht, wie bedeutsam Sie eigentlich da, also was für eine große Rolle Sie spielte?
Ich habe mich ja nun schon öfter mit Erika Mann beschäftigt. Wie Sie sagten, in diesem Buch 1939, Exil der Frauen, da geht es ja bereits darum, dass sie zu einer Aktivistin wird in der Emigration und die Amerikaner darüber aufklärt, dass eben die Emigranten, dass es eben nicht alles die gefürchteten Kommunisten sind, dass das Leute sind, die man wirklich auch unterstützen muss, ja. Und es ist ja so dieser geistige Aderlass auch nach 33 und die amerikanischen Emigranten, die kommen eben wirklich auch so aus allen Schichten und das versucht sie den Amerikanern begreiflich zu machen. Und dann ist sie natürlich auch, sie ist ja dann sogar in der Armee als Reporterin unterwegs, ne? Und auch, also sie wohnt den Nürnberger Prozessen bei dann nach dem Krieg und berichtet darüber. Also sie ist im Grunde genommen in so eine Vollblut-Journalistin, Reporterin und eben auch Aktivistin, würde man heute sagen.
Und jetzt nochmal zurück ins Jahr 1949, also nicht nur diese Nachricht von Klaus Manns Tod trifft sie bis ins Mark. Sie war schon vorher eigentlich fest entschlossen, ihren Vater dazu zu bewegen, nicht nach Deutschland zu gehen, weil sie sagte, die Deutschen haben es nicht verdient. Da kommt wieder so ihre ganze schneidende Schärfe ihrer Verurteilungsgabe irgendwie zum Tragen. Sie hat damals also auch schon sozusagen dieses Verschweigen oder die Deutschen sehen sich selbst als Opfer, also ganz scharf angeprangert.
Ja, das Interessante ist eben, dieses Jahr 1949, da ballt sich ja alles zusammen. Ist eben nicht nur dieser private Schicksalsschlag, sondern 49 ist auch ein Goethe-Jahr. Und Thomas Mann wird eingeladen in Weimar und in Frankfurt am Main, also Goethes Geburtsstadt. Und natürlich fühlt er sich gebauchpinselt und natürlich möchte er hin. Aber auch da rät Erika ihm ab, weil sie sagt, na, die werden dich in beiden deutschen Staaten, die da sozusagen in dem Jahr auch gegründet werden, ist ja auch nochmal das Besondere, die werden dich beide versuchen, vor ihren Karren zu spannen. Mhm. Und so geschieht es dann ja auch. Und mal wieder hat sie recht behalten.
Nein, man in Ostdeutschland weiß ich noch, da gab es dann, glaube ich, Johannes R. Becher war damals der Kulturminister. Die haben dann irgendwie so die Kinder am Straßenrand mussten winken und es gab so eine Motorkavalkade und also er wurde praktisch empfangen wie ein Staatsgast. Warum war in Deutschland eigentlich so die Resonanz so kühl?
Also in der Bundesrepublik vor allen Dingen, also wurde er wie so eine Art, also wie Marlene Dietrich auch, wie so eine Art Nestbeschmutzer dann bezeichnet von vielen. Und weil es eben hieß, naja, du hast gut reden hier, du warst immer, du hast deine Schäfchen im Trocknen gehabt, du warst in Kalifornien. Das haben viele ihm übel genommen.
Was ich schließlich aber am tollsten fand, Frau Hörner, war, wie sie die Seele dieser Frau zu fassen vermochten und darstellen. Also die vielen Gebrochenheiten, auch die verqueren Liebesgeschichten, den Hang auch so zu Drogen, Nikotin, nie ohne Zigarette und Alkohol und die ständigen Wutausbrüche. Ich habe sie ehrlich gesagt immer so ein bisschen als so ein bissiges Schrapnell abgespeichert, wehe dem sein kritisches Wort auch über die Familie oder das Werk ihres Vaters sagt. Aber jetzt habe ich sie ja so richtig lieb gewonnen eigentlich, so als so Kämpferin und als kluge Zeitgenossin, aber auch so als gutes Herz der Schwester, die den Tod des Bruders kaum hinwegkommt. Wie ging es Ihnen, Frau Hörner, wie nah sind Sie schließlich dieser Frau gekommen?
Also ich würde mich nicht Erika Mann genähert haben, wenn sie mir nicht irgendwie nahe wäre. Und dass dieses Rauschhafte, dieses auch in Trauer sozusagen sich wiederfinden müssen, das ist mir alles nicht fremd. Und ich denke immer, dass auch wenn man nicht über sich selbst persönlich schreibt, man sucht sich immer einen Gegenstand oder eine Figur aus, die etwas mit einem selber oder mit der eigenen Lebenssituation zu tun hat. Und dann wird es nach Möglichkeit authentisch.
Dankeschön, Frau Hörner, für Ihren Besuch bei uns im Deutschland von Kultur.
Ja, danke.
Und danke auch für dieses neue Buch von Unterhörner, Solange es eine Heimat gibt, Erika Mann. Jetzt im Verlag Ebersbach und Simon erschienen mit 256 Seiten für 24 Euro.